bin überzeugt davon, dass es wirklich eine von den geilsten Sportarten ist, was es gibt auf der Welt.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf Sky Sport Austria, herzlich willkommen im Wiener Riesenrad. Im Waggon 28 sprechen wir heute über die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Ein großes Ereignis im Sport, das immer etwas ganz Besonderes ist. Österreich konnte dort einige Medaillen mitnehmen und heute haben wir einen hier, der Bronze geholt hat. Das freut mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Jakob Schubert.
Dankeschön, freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, in luftigen Höhen hier im Wiener Riesenrad immer wieder für unsere Gäste. Manchmal auch problematisch, weil es so hoch ist für Sie. Nicht wirklich, oder?
Ja, nein, das geht schon seit Jahr ein Problem mit meiner Sportart. Ja.
Wenn Sie jetzt an Paris zurückdenken, an diese Bronzemedaille, was löst all das in Ihnen aus?
Es war einfach ein extrem tolles Event. Man denkt schon an die ganze harte Zeit, was davor passiert ist im Training, an die mentalen Hürden, die was Olympia mit sich bringt, weil es ist einfach so ein großes Event. Man fährt mit sehr viel eigenen Erwartungen hin, spürt natürlich ein bisschen Druck von außen und ja, ich bin sehr froh, dass ich wieder so gut performen habe können.
Sie sprechen die eigenen Erwartungen an. Jetzt ist es ja so, dass Sie nach Tokio 2020 die zweite Medaille sozusagen mitgenommen haben, die zweite Bronzemedaille. Und es war ja auch erst das zweite Mal, dass Klettern als olympische Disziplin bei Olympia dabei war. Weiß aber auch, wenn man sie kennt, beziehungsweise sich mit ihnen beschäftigt, dass ihre Erwartungen an das zweite Mal Olympia höher waren. Sie haben eigentlich gehofft, mit einem anderen Metall nach Hause zu fahren.
Ja, das ist richtig. Also da habe ich im Vorhinein eigentlich auch kein Geheimnis draus gemacht. Also ich muss sagen, natürlich habe ich in Tokio auch schon das Ziel gehabt, Gold zu gewinnen, aber es war doch das erste Mal bei den Spielen. Von dem her war da schon noch das größere Ziel, einfach mal eine Medaille zu gewinnen. Und ja, nachdem ich jetzt schon eine bronzene Cup habe und auch gewusst habe, wie gut ich in der Kombination bin, wie sehr mir das Format liegt und ich gewusst habe, ich habe das Potenzial, Gold zu gewinnen, war schon das große Ziel. Die Goldmedaille und ich habe mir eigentlich sehr lang, also für mich ist es immer wichtiger als Sportler, dass ich mir ein großes Ziel setze und auch selber ganz fest an das Ziel glaube und habe mir deswegen eigentlich ein halbes Jahr oder noch länger eingeredet, ich habe, was es braucht, um Gold zu gewinnen und wenn man dann am Tag X zwar performt, aber vielleicht nicht ganz so gut, wie man es das Gefühl hat, es wäre möglich gewesen und es dann nicht ganz für die Goldmedaille erreicht, dann ja, ist man schon im ersten Moment doch auch enttäuscht. Also ich muss sagen, dass ich war froh, dass ich eine Medaille gewonnen habe, aber gleichzeitig schon auch sehr enttäuscht, dass es nicht für Silber oder Gold gelangt hat. Natürlich bin ich überglücklich und auch sehr stolz darüber, dass ich als einziger männlicher Kletterer jetzt zwei olympische Medaillen daheim habe und trotzdem denkt man über ein paar Chancen nach, die was man irgendwie an dem Tag verpasst hat und ja, man vielleicht doch auch Gold gewinnen hat können.
Die Bronzemedaille haben Sie uns ja auch mitgebracht aus Paris. Wenn Sie da jetzt nochmal an diesen Tag zurückdenken, ich glaube, ganz viele Österreicherinnen und Österreicher haben Sie mitverfolgt. Nehmen Sie uns noch einmal so ein bisschen mit durch den Tag.
Ja, also eigentlich weiß ich noch, dass ich in den Tag mega gut reingestartet bin. Also es spielt alles Aufwärmen und wie man sich vor der Runde fühlt, immer eine große Rolle und irgendwie weiß ich immer schon, dass ich mich da auf meinen Körper verlassen kann und es war an dem Tag nicht anders, dass ich mich beim Aufwärmen schon top gefühlt habe und irgendwie das Gefühl gehabt habe, das ist mein Tag und das ist alles möglich heute und ich bin auch extrem gut in die Boulderrunde reingestartet, habe den ersten Boulder, also wir haben vier Boulder zu klettern und den ersten Boulder habe ich lösen können. Der zweite Boulder war eigentlich auch relativ erfolgreich auf der Platte, was jetzt eher meine Schwachstelle ist und ja, der dritte Boulder war dann eigentlich der Boulder, wo ich Gold und Silber oder vor allem Gold eigentlich verloren habe, würde ich sagen. Und das war der Boulder, wo ich sicher in den letzten 10 Tagen am meisten darüber nachgedacht habe. Das war eigentlich der physische Boulder, der was mir eigentlich auch am meisten zugute kommt, normalerweise der Style. Und da habe ich aus irgendeinem Grund gar nicht performen können. Und ja, eben nach der Boulderrunde war ich eigentlich dann sehr enttäuscht, vor allem über den Boulder. War immer noch in einer okay Aussichtslage, also ich wusste, die Medaille ist schon noch möglich. Ich bin sehr froh, dass ich dann im Vorstieg wieder mich so auf mich verlassen habe können, so performen habe können und zum Ende doch noch mit einer olympischen Medaille heimreisen habe dürfen.
Der olympische Geist wird ja immer so angesprochen. Wie kann man das beschreiben im olympischen Dorf? Findet da wirklich so etwas Besonderes vom Gefühl her statt? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, schon. Also das war schon wieder ein extrem tolles Erlebnis, finde ich, im Olympischen Dorf zu wohnen. Das habe ich in Tokio auch schon extrem faszinierend gefunden und das war diesmal nicht anders. Es ist einfach ja, ein Dorf von nur sportbegeisterten Menschen. Man merkt einfach, dass für jeden der Sport zählt. Man sieht so viele interessante Menschen, sei es aus unglaublich vielen unterschiedlichen Ländern, viele verschiedene Kulturen und ja, es ist einfach cool, wenn man da durchgeht, wenn man die sieht in die verschiedenen Häuser, wo die verschiedenen Nationen untergebracht sind. Immer wieder hört man Schreie, weil gerade wieder irgendwo wer mitfiebert und das Land eine Medaille geholt hat. Irgendwie zählt einfach nur der Sport in dem Dorf und das ist irgendwie schon was Schönes.
Wie ist das unter den Österreichern gewesen? Ist das so, wie man sich's vorstellt? Alle freuen sich füreinander, feiern dann auch miteinander. Wie war denn das auch so dann, als die Olympischen Spiele vorbei waren, wenn man da jetzt denkt an Jessica Pilz, an Michaela Polares, Meeren Fadler, die dann auch beim Segeln Gold geholt haben, oder Valentin Bontus. Wie war das untereinander?
Ja, natürlich cheert man da füreinander, feuert sich gegenseitig an und hofft, dass es den anderen Österreicher auch besser geht. Also speziell auch finde ich die, wo man vielleicht schon ein bisschen kennengelernt hat, oder? Es ist jetzt nicht so, als würden wir uns alle, bevor wir nach Paris reisen, extrem gut kennen, aber es gibt doch ein paar Veranstaltungen vom ÖOC, wo man sich ein bisschen kennenlernen kann und sobald man sich persönlich kennt, ja, vergönnt man es demjenigen natürlich noch mehr oder hofft natürlich noch mehr, dass der eine Medaille gewinnt. Und da sind wir wirklich ein großes Österreich-Team, wo irgendwie aus ganz vielen unterschiedlichen Sportarten, unterschiedliche Bundesländer, alles Mögliche. Und das macht Olympia zu was Besonderem.
Und Bundespräsidenten auch kennengelernt. War was Besonderes für Sie?
Auf jeden Fall. Also habe ich auch in Tokio schon die Ehre gehabt, einen Herrn Van der Bellen kennenzulernen, Herrn Präsidenten.
Stimmt, es war eigentlich ein Wiedersehen jetzt dann, oder?
Das war
ein
Wiedersehen, ja. Auch bei der Verabschiedung wird man ja schon vom Bundespräsidenten verabschiedet und man weiß, habe ich von Tokio gewusst, wenn es gut läuft, dann sieht man ihn nochmal bei der Medaillenfeier und ja, ich war froh, dass ich es auch diesmal zweimal in die Hochburg geschafft habe.
Jetzt ist es ja so, in 4 Jahren wieder Olympia. Ist da ganz klar für Sie, wenn der Vorstieg als einzelne Disziplin gewertet wird, dann bin ich dabei?
Also ganz klar würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, es erhöht die Chancen massiv und es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich es dann noch probieren werde, dabei zu sein. Es ist schon natürlich mit fortgeschrittenem Alter, muss man immer noch mehr auf den Körper schauen und das ist eigentlich das größte Ding, ob ich auch noch mal 4 Jahre mein Körper das mithaltet, was ich im Antour will ich schon fast sagen. Aber ja, bisher hat er immer ja, sehr gut gehalten und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch 4 Jahre noch so weitergeht.
Wie kommt man eigentlich, Sie waren 12 Jahre, als Sie begonnen haben zu klettern, drauf, dass man klettern möchte?
War das eigentlich ziemlich leicht, da würde ich sagen, man muss es einfach mal ausprobieren und dann werde es dann wahrscheinlich eh schon fesseln, weil ich bin überzeugt davon, dass es wirklich eine von den geilsten Sportarten ist, was es gibt auf der Welt. Es macht einfach so viel Spaß und sobald man das ein paar Mal ausprobiert hat, glaube ich, kommt man da dem nicht mehr aus. Also es ist einfach eine extrem abwechslungsreiche Sportart, was sehr viele verschiedene Facetten mit sich bringt, sei es der Vorstieg, das Bouldern, im Freien am Felsen klettern. Auch dort gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Man in jedem Training, jedes Mal, wenn man klettern geht, hat man das Gefühl, man macht irgendwas, was man davor noch nie gemacht hat. Irgendwie eine Bewegung, einen Griff, irgendetwas, wo man das Gefühl hat, wow, ich habe schon wieder was Neues dazugelernt. Und das bringt eine brutale Faszination und auch Spaß. Und es ist zudem auch eine sehr soziale Sportart, wo man einfach mega cool mit ein paar Kollegen gemeinsam bouldern gehen kann und einfach eine gute Zeit hat. Und ich hoffe, es probieren jetzt mit der Werbung, was wir für den Klettersport wieder gemacht haben über Olympia, noch mehr Kinder aus und finden zu der tollen Sportart.
Ja, wir sind ja klassisch mit Fußball begonnen als Kind, haben sie Fußball gespielt und genau. Sind dann eben zum Klettern gekommen. Sie haben jetzt über die Faszination Klettern gesprochen, aber was macht es beim Klettern aus?
Zum einen ist schon das, wenn man mal in den Flow, in den absoluten Fokus reinkommt beim Klettern. Jetzt, wenn ich als Beispiel eine Vorstiegsroute hernehme, ich steige in die Route ein und wenn die an meinem Limit ist, bin ich so konzentriert, so im Fokus, dass wirklich alles andere, was gerade in der Welt passiert, eigentlich abgeschalten wird, man komplett frei von Gedanken ist und nur sich der Route widmet und das ist ein Gefühl, was glaube ich schon viele kennen, die was einmal irgendeinen Sportart gemacht haben, intensiver. Und ja, das ist fast wie eine Droge eigentlich, würde ich sagen.
Ein Jahr, nachdem Sie mit dem Klettern gestartet haben, mit dem Wettkampfklettern, Sportklettern, 2004 haben Sie in der österreichischen Meisterschaft in der Jugend B das erste Mal gewonnen und haben bei den Jugendweltmeisterschaften in Peking hinter David Lama Silber geholt, also sehr schnell, doch auch sehr erfolgreich geworden. Wenn Sie jetzt an Ihre Karriere zurückdenken, was sind die Erfolge, die Ihnen persönlich am allermeisten in Erinnerung bleiben, die für Sie ganz besonders sind?
Ja, da gibt es eben Gott sei Dank schon sehr viele. Also ich bin jetzt doch schon sehr lange im Kletterzirkus dabei und habe Gott sei Dank extrem viele tolle Erfolge feiern können. Also eines der tollsten Erlebnisse ist auf jeden Fall die schwerste Route, was ich bis jetzt im Freien geklettert bin. Das war auch eine Erstbegehung, also die Route BIG in Norwegen, was ich letztes Jahr durchsteigen habe können. Aber natürlich kann genauso solche olympische Medaillen, Momente wie jetzt speziell in Tokio, was sehr emotional war, aber habe zum Beispiel auch bei der Heimweltmeisterschaft in Innsbruck 2018 Doppelweltmeister werden können vor Familie und Freunde. Also da gibt es so viele Momente.
Sechsfacher Weltmeister.
Insgesamt, ja.
Ja, unfassbar. Das sind schon große Dinge, die Sie damit...
Gibt es viele Erlebnisse, die was irgendwie... in sich einzigartig waren und immer in Erinnerung bleiben.
Bleiben wir ein bisschen in Norwegen bei BIG. Der Klettergurt, den haben Sie dort mitgehabt.
Genau.
Was hat dieses Erlebnis auch für Sie bedeutet, da eben die Erstbegehung zu machen?
Ja, das war ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Also es gibt im Moment nur 3 9C-Routen auf der Welt, also 3 Routen, die was mit dem Grad 9C bewertet worden sind, von 3 verschiedenen Kletterern. Also jeder hat seine eigene 9C sozusagen erst begangen und ich eben mit BRG in Norwegen. Und es war besonders, dass wir es zum ersten Mal probiert haben, den Ascent live zu streamen. Also ich habe ein Kamerateam dabei gehabt und wir haben wirklich einen Livestream gemacht, wie die Route erst begeht. Gibt es übrigens auf meinem YouTube-Channel zu sehen. Machen wir gleich ein bisschen Werbung. Und das war auch ein spannendes Erlebnis. Oder hat das irgendwie nochmal aufgewertet, weil es irgendwie cool war, das zum ersten Mal so zu präsentieren und auch mit dem Chat, der was live war, zu kommunizieren theoretisch. Also bevor ich in die Route einsteige und nachdem, habe ich immer gleich probiert, mit den Live-Zuschauern irgendwie zu kommunizieren. Und so eine schwere Route erst zu begehen, ist natürlich schon was sehr Besonderes und gibt einem auch an hohen Stellenwert in der Kletter-Community, aber abgesehen davon ist es einfach für einen selber immer was ganz Besonderes, wenn man eine Route sehr lang probiert, in dem Fall eben über 2 Monate, hat man irgendwann die Route wirklich so optimiert, dass man ganz anders klettert, wie zum Beispiel im Wettkampf, weil ich habe die Route so oft versucht, dass ich wirklich alles praktisch perfekt mache. Ich probiere es ja wirklich so effizient wie möglich alles auszuchecken und klettern, dass ich dann wirklich so knapp an mein Limit danach klettern kann. Und wenn man es dann durchsteigt, dann fühlt sich das einfach so geil an, weil man eben wirklich spürt, wie gut man klettert. Und das schafft man im Wettkampf selten, weil da klettert man die Route zum allerersten Mal und macht immer irgendwelche kleinen Fehler, sage ich mal. Aber am Fels, wenn man etwas so oft probiert, kann man es wirklich optimieren und es fühlt sich dann schon richtig geil an, wenn man es dann auch schafft.
Bei so Routen jetzt wie bei der Norwegen, BIG oder eben auch Perfecto Mundo, die Sie ja auch geklettert sind, einer 9B+, also auch mit einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad, was passiert da in einem? Ist es das Adrenalin, das Ihnen auch was gibt, wenn Sie da in der Wand hängen und sich kurz einmal runterschauen? Oder ist das überhaupt, macht Ihnen das gar nichts aus? Wie ist das für Sie?
Da gewöhnt man sich so daran. Das mache ich jetzt schon so lange und schon so, seit ich so jung bin, also mit der Höhe oder so irgendetwas, habe ich natürlich gar keine, an sowas denke ich eigentlich gar nicht. Also teilweise springen wir sogar freiwillig oft ins Seil rein. Erstens sind wir super gesichert von einem Gurt und zweitens macht es eben dann sogar Spaß. Wir haben oft die schwierigen Routen, was wir klettern, sind auch so überhängend, dass man eigentlich dann nur in die Luft fällt und das Fallen macht eigentlich in dem Sinn sogar Spaß. Aber eben, es geht eigentlich schon einfach darum, in den Fokus reinzukommen, ans Limit zu gehen, sich selber pushen, sich selber weiterentwickeln, immer schwerer zu klettern. Das macht Spaß und eben gleichzeitig kann es auch um was anderes gehen, um das Erlebnis mit Freundinnen oder Freunden irgendwo am Fels zu sein und irgendwelche Routen gemeinsam zu klettern.
Sie haben ja David Lama auch gut gekannt. Der ist 2019 leider ums Leben gekommen, war Alpinist bei einem seiner, wo er geklettert ist, eben, wie war das für Sie, als Sie das erfahren haben? Wie schaut das auch aus, was das Gefahrenpotenzial betrifft? Ist das etwas, was Sie bewegt? Ist, glaube ich, bei dem, was Sie machen, ja gar nicht so ein großes Thema, wie es bei David Lama war, aber was macht das auch mit Ihnen?
Ja, ich meine, es war natürlich schon extrem traurig einfach, was da passiert ist. Also es ist ja nicht nur der David Lama, sondern auch noch der Hans-Jörg Auer und der amerikanische Alpinist. Also der Hans-Jörg Auer ist auch noch ein Ötztaler Kletterer und Alpinist gewesen, was ich ebenso sehr gut gekannt habe. Und das war schon für die ganze Kletterszene und Alpinismus-Szene und natürlich uns, die, was sie einfach besser gekannt haben, war ein sehr trauriger Schicksalsschlag. Und wo, glaube ich, ja, natürlich viele länger damit zu kämpfen gehabt haben. Ich bin mit David auch sehr lange gemeinsam Wettkämpfe geklettert. Da bin ich mit ihm gemeinsam aufgewachsen. Eben habe einen oder anderen Felstrip mit ihm gemeinsam gemacht. Und war einfach ein guter Freund von mir. Und er ist dann kurz bevor er, glaube ich, 20 war, eigentlich einfach hat einen anderen Weg eingeschlagen und ist mehr vom Klettern weggegangen und mehr in den Alpinismus. Und der Alpinismus bringt einfach nochmal ganz andere Gefahren mit sich wie der Klettersport. Und ja, manche von den Sachen kann man leider nie komplett ausschalten von den Gefahren. Es ist leider, sind sie da von einer Lawine verschüttet worden und ums Leben gekommen.
Dieses Risiko, dieses Gefahrenrisiko ist ja doch in der Art, wie Sie klettern, auch am Fels sehr minimiert, oder weil es sehr gut gesichert ist alles. Ist genau. Da auch viel Vertrauen dann zum Gurt und zu all diesen Dingen da? So,
ja, voll. Also eben, man kann es klettern ein bisschen so ausüben, wie man will. Sind wir wieder bei der Vielfältigkeit. Eigentlich ist es eine extrem sichere Sportart. Also gerade wenn man jetzt einfach ganz normal Sport klettert oder so, wie auch in der Halle klettern geht zum Beispiel, und da ist es am Fels teilweise gleich, dass es sehr viele Bohrhaken gibt. Man ist mit einem Gurt, am Seil abgesichert und eigentlich kann nichts passieren, solange halt der Sicherer unten auch seinen Job gut macht. Also es ist natürlich schon wichtig, dass man sich einen richtigen Partner sucht. Aber man kann es natürlich auch gefährlicher betreiben, sei es eben, was ich jetzt auch schon gemacht habe, man klettert über dem Wasser. Das ist nur, je weiter man raufklettert, desto gefährlicher wird es. Man kann aber genauso auch überhaupt ohne Sicherung klettern, das Free Solo klettern. Da sind wir natürlich dann schon auch extrem bei gefährlich. Das ist dann eine Weise, wie man das Klettern ausübt, wo extrem gefährlich ist. Und ja, das sucht man sich ein bisschen selber aus, wie viel Risiko man eingehen will.
Wäre diese Free Solo-Geschichte etwas, was Sie irgendwie reizt oder gar nicht?
Nein, eigentlich gar nicht. Also eben, mich hat immer schon das über dem Wasserklettern gereizt. Da ist
machen Sie ja auch in Mallorca jetzt unter anderem, oder? Haben Sie
genau, da geht man auch ein gewisses Risiko ein, aber hat jetzt bis zu einer gewissen Höhe halt immer die große Absicherung vom Wasser, sagen wir mal. Man fliegt nicht auf Boden, sondern auf Wasser. Aber ja, beim Free-Solo-Klettern ist es halt wirklich so, dass man zum einen einfach, ja, man macht einen Fehler und das Leben ist vorbei. Und es ist auch deswegen eine ganz andere Art, wie man das Klettern ausübt, weil man nie so ans Limit gehen kann, wie ich das mache. Oder? Also was mir im Moment einfach noch so taugt, ist, wie wir schon geredet haben, die schwerstmöglichen Routen der Welt probieren, so nah wie möglich an mein Limit zu gehen, wie es nur irgendwie geht. Und das schließt sich mit Free-Solo-Klettern komplett aus, weil im Free-Solo-Klettern kann man nicht so nah wie möglich an seinem Limit klettern. Schon ist das Risiko, ums Leben zu kommen, viel zu groß. Da muss man natürlich viel leichter klettern und geht eher an die mentalen Hürden. Aber ja, das ist jetzt nicht etwas, was ich mir selber, meiner Freundin und meiner Familie jemals antun will.
Sie haben Ihre Freundin auch beim Klettern kennengelernt. Sie hat auch dieses vierblättrige Kleeblatt gefunden. Das war ein Glücksbringer für die Olympischen Spiele in Paris. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie lernt man seine Freundin beim Klettern kennen?
Ja, ich meine, eigentlich, wir sind ja doch irgendwie so eine Riesenfamilie eigentlich im Klettersport, kann man sagen. Also gerade früher, wo ich angefangen habe klettern, war es so, dass jetzt auch noch nicht so viele Kletterer in Innsbruck gegeben hat, wie es heutzutage der Fall ist. Also mittlerweile hat der Klettersport extrem geboomt, aber damals hat man doch die meisten gekannt, die was regelmäßig in die Kletterhalle gehen. Und so habe ich auch meine Freundin über die Zeit kennengelernt. Und ja, jetzt mittlerweile doch auch schon über 8 Jahre zusammen. Also jetzt echt auch schon länger, und ja, normalerweise glaube ich nicht brutal an Glücksbringer, aber das war dann doch einfach ein brutaler Zufall, dass sie das vierblättrige Kleeblatt direkt vor meinem Finaltag in Paris in der Gegend Montmartre gefunden hat und mir dann noch gegeben hat, und das habe ich dann doch ins Boulder-Jog bei rein tun müssen, weil ich mir gedacht habe, ja, es kann nur Glück bringen.
Ihre Schwester Hanna Schubert war auch als Sportkletterin aktiv. Wie haben Sie sich da gegenseitig beflügelt, was dieses Thema betrifft?
Ja, ich glaube schon, dass wir uns da gegenseitig auch motiviert, beflügelt haben, uns auch irgendwie gut zugeredet haben und auch natürlich die nötigen Tipps gegeben haben, um uns zu verbessern.
Und auch eine große Unterstützerin, Ihre Schwester von Ihnen?
Auf jeden Fall, ja. War auch in Paris dabei und also wir sind überhaupt eine sehr enge Familie. Also ich habe noch eine andere Schwester und einen Bruder wir supporten uns da voll. Also mein Bruder zum Beispiel ist gar nicht nach Paris mitgefahren, weil er gesagt hat, das packt er nicht, weil er noch viel nervöser ist wie ich selber und er kann dann teilweise gar nicht zuschauen, sondern muss dann nach im Livestream nachschauen, weil er so nervös ist.
Ihre Mama ist vor 10 Jahren gestorben. Wie hat das Ihr Leben verändert?
Ja, natürlich ist das eine große Veränderung im Leben, wie ich auch gerade angesprochen habe. Glaube ich, hat es auch unsere Familie wahrscheinlich, wir waren immer schon eine sehr enge Familie, aber das hat uns wahrscheinlich noch mal enger aneinander geschweißt. Gerade auch eben haben wir Geschwister uns versucht, untereinander noch mal mehr zu supporten, wie es nur irgendwie geht. Und unser Papa ist uns natürlich auch noch mal näher ans Herz gewachsen. Es ist natürlich schon. Sie war damals ein junger Erwachsener, aber eben meine kleine Schwester, die Hanna, war doch erst 16 zum Beispiel und ist natürlich schon ein schwerer Schicksalsschlag für eine Familie auf jeden Fall. Unsere Mama war, glaube ich, für fast jeden von uns echt die wichtigste Person im Leben, wie das in so einem Alter, glaube ich, auch einfach normal ist. Wir haben Gott sei Dank schon einen guten Weg gefunden, auch damals damit umzugehen das als starke Familie gut durchlebt.
Was haben Sie gelernt aus dieser Situation für sich, fürs Leben mitgenommen?
Ich weiß es, also manchmal bin ich mir gar nicht sicher, aber ich glaube schon, dass mich auch natürlich als Mensch einfach ein bisschen verändert hat. Vielleicht manchmal bin ich sogar für manch anderen ein bisschen unemotional oder ein bisschen sich Sachen noch mal rationaler als wie irgendjemand anderer. Ich glaube schon, dass das auch damit in Verbindung steht, dass ich vielleicht dann vielleicht auch leichter mit anderen mit Schicksalsschlägen dann auch zum Beispiel umgehen kann, als wie manch anderer, der was so zum ersten Mal hat. Und zum anderen, hat es mich dann auch nicht so großartig verändert. Ich glaube, ich bin einfach auch sehr dankbar dafür, was meine Mama mir alles gegeben hat und wie stolz sie auch damals schon auf uns alle und auch auf mich war und wie meine Eltern mich auch unterstützt haben auf dem Weg zum Profikletterer. Und natürlich denke ich immer wieder, wenn ich solche Momente feiern kann, auch an sie, weil sie ein riesen Bestandteil davon war und hoffentlich das vielleicht doch auch irgendwie noch mitbeobachten kann.
Hat sich heruntergeschaut von oben. Wenn man auf Ihre Website geht, Jakob, dann steht da eine Sache und zwar über Ihr Privatleben. Ich liebe gutes Essen, am liebsten japanisch, Online-Gaming mit den Kumpels auf der ganzen Welt und Quality-Time mit der Freundin und Familie. Japanisches Essen und Online-Gaming, wie kommt's?
Okay, ja, japanisches Essen, ich meine, italienisches Essen mag ich auch sehr gerne, aber doch japanisches Essen ist schon richtig gut, finde ich. War doch auch schon einige Male in Tokio. Das ist doch ein bisschen ein Kletterhofburg, vor allem was es Indoor-Bouldering angeht. Also jetzt in der Halle bouldern, ist Japan einfach der Ort, um zu trainieren, weil es da so viele starke Kletterer gibt. Und dort genieße ich das Essen schon immer sehr. Also von Running Sushi bis Ramensuppe bis Okonomiyaki oder was auch immer, ist einfach richtig gut. Und ja, steht nicht wirklich in Verbindung mit meinem Hobby, was das Online-Gaming angeht. Ich glaube, irgendwie bin ich mittlerweile darauf gekommen, dass es echt sehr viele Athleten und Profisportler gibt, die was oft in ihrer Freizeit gerne auch Computer spielen. Es ist irgendwie einfach etwas, mir kommen vor, viele von uns, und da gehöre ich dazu, haben viel zu viel Ehrgeiz in sich. Ich bin einfach so ein ehrgeiziger Mensch und teilweise, da bringe ich nicht meinen ganzen Ehrgeiz ins Training rein und muss den dann noch in einem Online-Spiel am Computer rauslassen. Und deswegen macht es auch so Spaß und ist auch einfach ein cooles Hobby zum fast wie Sport betreiben, was den Kopf und den Ehrgeiz angeht, aber trotzdem sich physisch auszurasten.
Wenn Sie auf Ihre Zukunft blicken, in Ihre Zukunft blicken, was möchten Sie in Zukunft noch erreichen? Was sind die Dinge, wenn es ums Klettern geht, aber auch wenn es um andere Dinge vielleicht geht, die Sie sich vornehmen?
Ja, es gibt natürlich schon noch einiges, was ich erreichen will und trotzdem will ich gleichzeitig schon auch sehr glücklich, wo ich jetzt stehe und wie meine Karriere verlaufen ist, aber nicht nur meine Karriere, sondern auch mein Leben. Also ich bin einfach ein extrem glücklicher Mensch und habe eigentlich alles, was ich brauche. Ja, jeder Tag ist irgendwie schön und ich glaube, das ist eigentlich auch das größte Ziel für die Zukunft. Ich glaube, das ist das Ziel von jedem Menschen, dass das auch so bleibt und dass ich weiterhin immer so glücklich sein kann. Und natürlich ist bis jetzt schon auch ein großer Bestandteil davon das Klettern und das macht mir nach wie vor extrem viel Spaß. Aber trotzdem habe ich natürlich jetzt inzwischen auch schon manchmal einen oder anderen Gedanken daran gehegt, was kommt, wenn ich nicht mehr Profikletterer bin, wie schaffe ich es dann immer noch genauso glücklich zu sein und da gibt es Gott sei Dank einige andere Dinge, die was das hoffentlich auch ermöglichen und ich bin froh um die lange Partnerschaft, die was ich schon habe und hoffe natürlich schon, dass das vielleicht auch irgendwann einmal ein Kind daraus entsteht, also das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen oder wir uns beide auch und ja, trotzdem gibt es im Moment schon auch immer noch sehr viele Sachen, was ich im Klettersport erreichen will und natürlich auch noch einen anderen Wettkampf bestreiten und vielleicht schon auch immer noch das große Ziel der goldenen Olympiamedaille verfolgen. Also ja, ich glaube, mir ist noch alles offen.
Zum Schluss unserer Sendung gibt es wie immer noch das Gästebuch der Riesen und da tragen wir uns jetzt gemeinsam ein und machen davon noch ein Foto.
Okay, ich bin bereit.
Und jetzt gibt es noch einen Eintrag von Ihnen, bitte.
Alles klar. Sehr gut. Keine schöne Schrift, aber immer möge.
Schön genug fürs Gästebuch der Riesen, das passt schon.
Vielen Dank für meine erste und unvergessliche Riesenrad-Rundfahrt.
Und das ohne Höhenangst.
Ohne Höhenangst.
Jakob Schubert, herzlichen Dank, dass Sie uns besucht
Dankeschön.
Haben. Und wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg auf Ihrem weiteren Weg.
Vielen Dank.
Und meine Damen und Herren, schön, dass auch Sie mit dabei waren und eine Fahrt mit uns im Waggon 28 gemacht haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen.